Wird es in Zukunft durch künstliche Intelligenz unmöglich werden, zwischen Fake und Realität zu unterscheiden? Und kann sie durch wenige Menschen gesteuert werden, um die breiten Massen zu manipulieren? Man spricht gerne in Superlativen über künstliche Intelligenz. Einerseits wird sie uns den Weltfrieden bringen und andererseits die Menschheit ausrotten. Frei nach dem Motto, suchst du aus. Und für beide Extreme gibt es Argumente. Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Dieser Podcast in drei Teilen gibt einen breiten Überblick über die Risiken und Chancen künstlicher Intelligenz und wird darüber hinaus, das hoffen wir, eure Gedanken anregen. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz ist eine technische Sensation. Viele meinen, die Erfindung des Internets sei dagegen Kinderkram. Ungefähr wie wenn man Feuer mit Elektrizität vergleichen würde. Und dabei sind wir erst im Steinzeitalter der künstlichen Intelligenz angekommen. KI arbeitet bereits heute so schnell, dass wir unmöglich abschätzen können, wie sich diese Technik weiterentwickeln wird. Ein Beispiel. Ein Baby braucht 2 bis 3 Jahre, um eine Sprache zu lernen. Künstliche Intelligenz schafft das in einer Stunde.
Viele sprechen vom exponentiellen Wachstum. Also Menschen lernen ja eher linear. Und so gesehen ist diese Frage, kommen wir damit mit dieser Geschwindigkeit, natürlich schon eine zentrale auch für die Gesellschaft.
Die Entwicklungssprünge von KI vollziehen sich nicht in Jahrzehnten, sondern in Jahren bzw. Monaten. Künstliche Intelligenz schafft komplexe Aufgaben in Sekundenschnelle. Ich kann einen KI-Bot alles fragen. Wie zum Beispiel, nenne mir eine klassische Wiener Slang-Phrase.
Havara, das ist ein richtiger Zwutschkerl. Freund, das ist ein richtig süßer kleiner Hund.
Und jetzt bitte sprich die Phrase mit der Stimme von Angela Merkel.
Aber das ist ein richtiger Zwutschkerl. Freund, das ist ein richtig super kleiner Hund.
Noch vor wenigen Jahren konnten sich nicht einmal Forscher und Forscherinnen vorstellen, dass eine KI so effektiv werden könnte. Denn man ging lange davon aus, dass man dazu das menschliche Gehirn nachbauen müsste, in all seiner Komplexität. Doch wie auch ein Flugzeug kein Federkleid oder flachsende Flügel braucht, um fliegen zu können, kann auch eine KI komplexe Denkaufgaben lösen, ohne Frontallappen, limbischen System oder Blutzuckerzirkulation. Es ging also einerseits viel schneller als gedacht, aber gleichzeitig ist künstliche Intelligenz schon seit mehreren Jahren im Einsatz. Zum Beispiel bei der vorausschauenden Wartung oder beim personifizierten Marketing. Also wie kommt es, dass wir gerade jetzt so intensiv darüber diskutieren? Und warum will die EU gerade jetzt Einschränkungen einführen? Was war der Turning Point?
Erstens kann sie das selber ausprobieren und da Bilder erzeugen und dann sich wirklich unterhalten mit einer Maschine, was ja schon irgendwie beeindruckend ist.
Ihr hört Ruth Fulterer. Sie schreibt für die NZZ über neue Technologien.
Und eben gerade auch, weil diese Chatbots so programmiert sind, dass sie ähnlich interagieren wie ein Mensch, haben wir dann noch mehr dieses Gefühl, wow, da steckt eine echte Intelligenz dahinter. Und ich glaube, das knüpft dann auch an diese Science-Fiction-Ideen sehr gut an, also viel mehr als ein selbstfahrendes Auto und regt die Fantasie an. Und ich glaube, deswegen ist jetzt dieser Hype auch so groß geworden.
Der große Hype wurde allen voran von ChatGPT ausgelöst. ChatGPT hatte nach 5 Tagen so viele User wie Instagram nach 2,5 Monaten. Was machte diesen Chatbot so einzigartig?
Es ist woke und deswegen haben sie es geschafft. Also nicht im schlechten Sinne, aber es ist sozusagen keine Plattform, wo du rauskitzeln kannst, Black people are dumb.
Simon Knebel, er arbeitet seit 25 Jahren als Programmierer.
Wenn OpenAI ein System released hätte, wo nur ein einziges Mal Trump is great steht, wäre er tot.
OpenAI, also die Macher von ChatGPT, sitzen im Silicon Valley und haben so vor allem so eine Business-Logik dahinter. Die wollen einfach keinen PR-Skandal, die wollen, dass es irgendwie nicht problematische Sachen von sich gibt. Und aus dem Grund schränken sie die KI zum Teil sehr stark ein und sagen, nein, das kann ich nicht erzeugen, das ist problematisch.
Und ich glaube, das ist das Einzige, warum es jetzt so diesen Durchbruch gegeben hat. Es war für die Masse benutzbar. Und nur deswegen, weil du solche Antworten nicht rauskitzeln kannst. Weil das ist ja das Erste, was das ganze Netz gemacht hat. Ja? Natürlich versucht das Internet, dich zu brechen, wenn du ein neues Produkt bist. Als allererstes, egal ob du ein neuer Twitter oder was auch immer bist, die Leute werden versuchen, dich bloßzustellen. Und irgendwie haben sie es geschafft, dass das nicht passiert ist.
ChatGPT-3 wurde auf problematische Themenbereiche fein abgestimmt. Dazu wurde es mit Daten gefüttert, die eigens zu diesem Zweck zusammengestellt worden waren. Zusätzlich gaben menschliche Experten und Expertinnen dem System zu polarisierenden Fragen Feedback. Polarisierende Fragen gibt es viele und die Antworten, die das Internet dazu liefert, sind nicht immer korrekt. Aber selbst dieses Feinabstimmen des Bots, das polarisierte auch die Menschen.
Und dann gibt es natürlich so Free Speech Leute, die sagen, das schränkt die Meinungsäußerung ein, das sollten wir schon erlauben. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Bewegung, die sagt, eine gewisse Einschränkung ist legitim, aber das sollte eigentlich demokratisch entschieden werden, nicht nur einfach von Konzernen.
ChatGPT muss aber nicht nur trainiert, sondern danach auch aufwendig gepflegt werden. Und auch diese Pflege passiert nicht vollautomatisiert, sondern durch Menschenhand.
Also genau, wenn man KI auf diesen ganzen Daten vom Internet trainiert, dann kommen ja auch unschöne Sachen raus. Das sind Bilder von Gewalt, vielleicht Pornografie, vielleicht eben auch Kindesmissbrauch und also wirklich schlimme Sachen, wo es auch illegal wäre, diese Bilder zu erzeugen. Und deswegen gibt es in afrikanischen Ländern oder in Indien gibt es dann Personen, deren Job es ist, den ganzen Tag anzuschauen, welche Bilder sind verstörend. Und das hat man auch schon bei Social Media gehabt, wo die Leute dann müssen entscheiden, ist das ein Hassposting, ist das Aufruf zu Gewalt und so weiter. Und den ganzen Tag da rumklicken und sich verstörende Sachen anschauen. Und ja, das ist auch wichtig zu sehen, dass die KI auch auf nicht nur auf so Maschinenintelligenz baut, sondern auf sehr viele Menschen, die unter nicht so tollen Bedingungen da eigentlich der Maschine beibringen müssen, was denn die gesellschaftlichen Werte sind sozusagen. Ja.
ChatGPT konnte also weitgehend skandalfrei auf den Menschen losgelassen werden. Und zu den ersten Menschen, die dieses Tool dankbar einsetzten, zählten natürlich die Schüler und die Schülerinnen.
Ich bin eine Maturantin, eine der letzten Maturantinnen, die noch kein ChatGPT benutzt bei der Matura. Ja.
Aber unterm Schuljahr hatte Lilly schon darauf zurückgegriffen.
Also ich habe es nur einmal verwendet für Geschichte, weil ich eben keine Zeit hatte dafür, einen Text zu schreiben, einen extra Text. Und dann hat es halt eben einen Text ausgespuckt, was dann der Lehrer hat gar nichts gemerkt, wurde dann eine 2. Das hätte ich gerne früher gehabt.
Man kann es aber einfach auch nur als Unterstützung verwenden. Und damit hat Friederike gute Erfahrungen gemacht.
Naja, ich musste Zusammenfassungen von meinem Referat machen. Hätte gefühlt eigentlich alles nochmal recherchieren müssen. So habe ich meine Unterpunkte eingegeben, habe gesagt, bitte verfasse es mir in ganzen Sätzen und habe es dann benutzt.
Auch die Aufgabenangabe wurde bereits auf die neue Technologie angepasst.
Aufgabenstellung war, ein Referat zu Barock erstellen. Und dann gab es einen Unterpunkt auf der Angabe, wo stand Quellenangabe, in Klammer, nicht nur ChatGPT benutzen. Es war auch eine Diskussion in der Klasse. Die Lehrerin meinte, es ist vollkommen dumm, ChatGPT zu verbieten, weil es auch dadurch neue Gedanken anregt und neue Möglichkeiten, die man sich davor nicht gedacht hat, aufbringt. Aber eben durch Quellenangabe kannst du es halt nachchecken, ob es so ist oder nicht, weil dann muss ich die Person sozusagen mal hinsetzen und irgendwelche Webseiten herausfinden, wo Sachen zu dem Thema vorhanden sind, um die Quellen anzugeben. Das heißt, wenn man das schon macht, kann man auch gleich sich die Website anschauen.
Eines der Schlagwörter, die oft gemeinsam mit KI genannt werden, ist Big Data. Große Datenmengen – braucht die künstliche Intelligenz, um schnell Muster und Zusammenhänge zu erlernen.
Mittlerweile ist es so, dass man nicht mehr große Datensätze braucht, weil die Algorithmen schon so ausgereift sind, dass es eigentlich der Datensatz, die Größe nicht mehr relevant ist.
Steff Meißel ist Künstlerin und KI-Wissensvermittlerin.
Aber jetzt zu Beginn vor allem bei ChatGPT war halt schon der riesengroße Datensatz, wo sie quasi relativ viel vom Internet, was online verfügbar war, gescrapt haben, also runtergespeichert haben. Und auf dem kann man halt dann Muster erkennen.
ChatGPT-3 hat seit 2021 keine neuen Daten mehr eingespeist bekommen. Er weiß also nur das, was vorher passiert ist. Aber das allein hat schon gereicht, um einen exzellenten Kommunikator aus ihm zu machen.
Im Wesentlichen ist es so etwas wie eine Autovervollständigung nach Wahrscheinlichkeiten.
Sindre Wimberger arbeitet bei der Stadt Wien im digitalen Content Management.
Also wenn ich mit einer Frage beginne, das ist die Eingabe, der Prompt, dann quasi versucht das Modell, dieses ChatGPT oder dieses Large Language Model, großes Sprachmodell, diesen Satz zu vervollständigen. Und da es das ganze Internet gelesen hat, so kann man sich das, glaube ich, relativ gut vorstellen, weiß es nach Wahrscheinlichkeiten, was in dieser Kontext der Frage für, sag ich mal, Wörter kommen und versucht das dann zu vervollständigen, so dass es möglichst viel Sinn für den Menschen ergibt.
Man darf ChatGPT aber nicht mit einem Lexikon vergleichen.
Es hat eigentlich nicht das Wissen dahinter gelernt. Also es weiß eigentlich nicht per se, was da an Wissen dahinter liegt. Das ist auch das Problem, dass es dann eben nicht weiß, ob das stimmt, was es schreibt, sondern es ist halt darauf trainiert worden, möglichst überzeugende Antworten zu geben.
ChatGPT ist also nicht so gescheit, wie er tut. Er gibt auch Antworten, wenn er die Antworten nicht weiß.
Wenn ich jetzt ChatGPT reingebe, erzähl mir die glorreiche Eroberung Roms vom Simon Knebel, wird er irgendeinen Blödsinn erzählen, weil das hat es weder gegeben, noch weiß er, wer Simon Knebel ist. Aber er muss eine Antwort geben und natürlich ist das extrem lustig, aber natürlich gilt auch bei OpenAI, je dümmer die Frage, desto dümmer wird die Antwort werden.
Im Englischen nennt man diesen Begriff Halluzinieren, also Hallucination. Das ist quasi dieses Thema, wo der Chatbot Antworten gibt, die es eigentlich gar nicht gibt, aber die sehr überzeugend sind.
Die Frage, die man einem Bot oder einer AI stellt, bezeichnet man als Prompt.
Prompt ist sozusagen der Auftrag, den man der Maschine gibt. Also die Frage, die man eingibt in einen Chatbot, woraus sie die Antwort erzeugt. Oder auch man schreibt, zeichne mir ein Bild von einem blauen Pferd, dann wäre das der Prompt. Und die Maschine erzeugt daraufhin das blaue Pferd.
Gibt es ja mittlerweile sogar eigene Berufssparten, die sich so nennen. Also hier hilft es natürlich zu wissen, auf was reagiert das Modell.
Viele erhoffen sich, dass es bald, dass während andere Jobs vielleicht zerstört werden, dass dann der Job Prompt-Ingenieur neu entsteht. Ich glaube, dass auf eine Art auch die Maschinen immer besser werden, auch uns helfen, diese Prompts zu machen. Also ich glaube, es wird dann einfacher und einfacher sein, dass die Maschine irgendwie versteht, was ich denn will und nicht irgendeinen Blödsinn erzeugt, der mir zu generisch ist.
Wenn man keine Idee hat, wie der beste Prompt ist oder die beste Frage, dann ist meine Empfehlung immer zu sagen, ja, dann frage ich ChatGPT. Also ChatGPT kann mir auch den besten Prompt sagen. Also dann würde ich quasi genau ChatGPT fragen, was ist das der beste Prompt, um folgendes Ergebnis zu erreichen. Und dann kriege ich von ChatGPT eigentlich genau diese Empfehlung, die ich haben möchte.
ChatGPT ist eine Sprach-KI. Es gibt aber auch bildbasierte KIs und auch die müssen gepromptet werden. Und auch hier geht die Entwicklung rasant. Dabei konnte eine bildbasierte KI bis vor kurzem eine Katze nicht von einer Guacamole unterscheiden. Darüber hörst du im nächsten Abschnitt mehr. Und außerdem begegnen wir Schieles Geist und sprechen über den besten Schachspieler der Welt, nämlich dem Programm Alpha Zero.